schönen Science-Samstag, ihr Lieben. Wir spulen jetzt mal eine Woche zurück, denn genau vor einer Woche war ja das Poddyfest.
Es war wirklich einer der tollsten Abende, die ich, glaube ich, in meinem Leben erlebt habe. Nee, streich ja. Das, glaube ich. Es ist wirklich, es war so, so schön. Das
total.
War echt wow.
Es war ein traumhafter Abend und es war einfach so super schön, dass wir mal so, während wir da gepodcastet haben, in Gesichter gucken konnten.
Ja,
dass
und
wir
die Reaktion sehen konnten. Ne?
Genau, dass wir gesehen haben, ihr feiert Wissenschaft genauso wie wir.
Ja, wir sind immer noch mega beseelt, wie ihr vielleicht hören könnt.
Bisschen müde.
Ja, echt immer noch, ne? Ich bin immer noch ein bisschen fertig. Wahrscheinlich das ganze Adrenalin, was jetzt irgendwie runtergefahren ist oder so. Jedenfalls, ihr könnt das Ganze jetzt nochmal nachhören. Wir haben hier das Ganze exklusiv aufgezeichnet, damit ihr hören könnt, wie toll ihr als Community seid, als Behind Science Community. Und vielleicht hört ihr euch ja auch selbst raus, wenn ihr an dem Abend da wart. Ja. Wir haben euch ja auch so ein bisschen animiert, ne? Also das Publikum. Ja. Beispielsweise, wir haben geübt, wie man so ah und oh sagt, ne?
Also
so. Ja, wir haben es ja wirklich geübt.
Wir haben uns das gewünscht auch, dass das einfach, wir wollten mal hören, ob ihr so Erkenntnisse habt zwischendurch, so Aha-Momente. Ja. Das können wir ja sonst nicht hören und das kommt in dieser Folge auch ein paar
einige.
Mal vor.
Ja.
Ja, es war schön. Was ihr gleich nicht mitkriegen könnt, wir haben auch ein bisschen was gezeigt in dieser Show. Also es gab ein paar Bilder zu sehen. Man musste so ein bisschen mitraten an ein paar Stellen, aber die Links dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Das heißt, wenn ihr da wissen wollt, was da gesehen wurde, dann klickt da doch mal rein. Und ansonsten wünschen wir euch einfach ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören.
Viel Spaß!
Hallo!
Hi!
Oh, wow! Ey, wir haben schon direkt schon anders gemacht, als wir dachten. Wir wollten auch stehen bleiben.
Wir wollten stehen bleiben, jetzt sitzen wir. Aber ihr seid da und das ist die Hauptsache.
Und ihr sitzt auch.
Es ist komplett verrückt. Wir saßen gerade noch hier vor dem leeren Raum und dachten uns so, ey, man sieht die Leute gar nicht. Und jetzt sieht man jedes Gesicht bis hinten in die letzte Reihe.
Stimmt.
Und wir zittern auch ein bisschen. Also wir sind aufgeregt. Aber ja, wir wollen ja nicht mit allen so Traditionen brechen. Wir wollen uns vorstellen. Ich bin Luisa.
Marie, hallo.
Genau, neben mir sitzt Marie. Diesmal nicht digital zugeschaltet, was normalerweise so der Fall ist. Ne?
Ist schön so eigentlich.
Ich finde das auch nett. Ich finde, wir können das jetzt jede Woche so machen. Also wenn ihr Lust habt, hier jede Woche hinzukommen,
und
machen
das,
wir das sehr,
das
sehr
Feeling
gerne.
Ist so ein bisschen auch, haben wir heute schon den ganzen Tag gesagt, wie auf so einer Hochzeit, weil so Leute anreisen, die irgendwie uns im Leben auch begleitet haben.
Ja, aber wir wollen jetzt reinstarten.
Ja, genau. Es geht heute um einen Mann, der immer alles um sich herum erforschen wollte und der aber auch sehr nach Ruhm gestrebt hat. Hat er bekommen, aber erst nach seinem Tod. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen und vor allem werdet ihr ihn kennen für seine Kunst. Aber mit der Kunst hat er hauptsächlich so Geld verdient. Und ansonsten wollte er eigentlich immer alles, was mit Wissenschaft zu tun hatte, machen. Er wollte fliegen lernen, er hat Waffen gebaut, er hat das Wasser erforscht, Menschen, Hunde. Er wollte alles verstehen.
Die Liste ist lang. Wir könnten auch 3 Folgen daraus machen. Also wir mussten uns ein bisschen beschränken.
Ja, wir sprechen heute über Leonardo da Vinci und die Erforschung.
Sehr gut.
Und die Erforschung der ganzen Welt.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
So, starten wir rein in die erste Folge, die wir hier live mit euch aufzeichnen. Wir kommen erstmal zu den Basics, weil wir haben es schon gesagt, dieser Mann ist der hat ein Leben gelebt für sehr, sehr viele Menschen. Aber auch er hatte so die Basics. Er wurde irgendwann mal geboren und zwar 1452. Ja, man glaubt es bei diesen Menschen wirklich nicht. In der Toskana, wunderschön.
Oh ja.
Wir
Toskana.
Beamen uns da mal rein, genau.
Ja.
Kennen vielleicht die einen oder der ein oder andere. Und ich finde, da kann man gut aufwachsen. Er ist so aufgewachsen, so in den Hügeln bei Da Vinci. Daher kommt auch sein Name. Für die, die jetzt hier gut aufgepasst haben, die haben sich das vielleicht schon gedacht. Und da wurde er geboren als uneheliches Kind.
Ja. Skandal.
Skandal, genau. Ich finde, er macht hier richtig gut mit.
Das wünsche ich mir jetzt immer.
Das ist wirklich super. Das war vor 271 Jahren, also ist eine ganze Weile her. Aber ihr müsst das immer so im Hinterkopf behalten, weil er hat Sachen erforscht, die, von denen hatten wir beide sowieso manchmal gar keine Ahnung. Und die waren so fortschrittlich und da sind teilweise Menschen dann viele, viele hundert Jahre später erst draufgestoßen, wieder draufgestoßen leider. Warum das so war, erklären wir natürlich auch noch. Jedenfalls diese ländliche Herkunft, wo dieser kleine Leonardo da geboren wurde, er war der uneheliche Sohn von einem mächtigen Notar, was ja eigentlich eine gute Voraussetzung ist, aber leider auch einer sehr, sehr jungen Magd. Da gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Einige sagen, sie war erst 16, andere sagen, sie war 22. Tun wir so, als wäre sie 22 gewesen. Und da wurde dieser Leonardo geboren und hat vor allem bei seinem Großvater sozusagen seine Kindheit verbracht, weil er eben unehelich war, aber sein Vater hat ihn auch akzeptiert. Und dadurch, dass er eben aber unehelich war und so ein bisschen schwierigen Start hatte, hat er nie eine höhere Schulbildung genossen. Und so startet Leonardo sozusagen ins Leben rein. Und was ihn sehr prägt, ist diese wunderschöne ländliche Umgebung.
Und es stoppt ihn aber überhaupt nicht, dass er diese Schulausbildung, die klassische, vielleicht nicht hatte, denn er hat sich einfach alles selbst beigebracht. Und ich finde, das ist schon mal so ein richtig krasses Ding, dass der einfach so sich, also das selbst beigebracht hat. Der kannte zum Beispiel auch kein Latein und die ganze Fachliteratur damals war halt auf Latein. Das heißt, er konnte das alles gar nicht lesen, was andere schlaue Leute schon aufgeschrieben hatten. Er hat dann auch mal über sich selber gesagt, ja, ich weiß, ich bin ja ungebildet. Aber eigentlich, tief in sich drin, hat er gedacht, oder er wusste es, dass er der Schlauste ist. Das kommt euch jetzt ein bisschen arrogant vor. Das war er auch. Also das, ich dachte auch erst, nein, so unsympathisch war der nicht. Und dann du, doch, war
ja,
der.
Ja, wir haben, das Bild von uns ist ein bisschen gespalten. Aber ich meine, Arroganz ist ja, tut ihm ja trotzdem keinen Abbruch. Ja. Er war trotzdem genial.
Das ist eigentlich perfekt für ihn. Und wir haben uns was Besonderes überlegt. Ihr werdet Leonardo hier heute auch hören.
Gebildete Männer werden sich ansehen, was ich tue, und es als nutzlos bezeichnen. Doch die Worte, die ihren Mündern entwehen, sind so weise wie der Wind der Fürze aus ihren Ärschen. Was für Idioten.
Sympathisch,
so
auf
haben wir
jeden
uns
Fall.
Vorgestellt,
ja, genau.
Dass er so
also,
redet.
Wir dachten uns wirklich so, also nicht, weil er genial war, sondern weil er einfach so ein sympathischer Typ war, haben wir den hier heute Abend ausgewählt. Und er war, wie gesagt, eben der Meinung, klar, die können da ihr Latein lernen und studieren und dies und das, aber ich
brauche ich nicht.
Brauch das nicht. Ich gucke mir meine Umgebung an und ich erfahre genug aus meiner Umgebung. Ich beobachte das Wasser, ich beobachte den Wind, die Vögel und wie sie in der Luft rumkreisen und ja, er hat sozusagen kein Studium gemacht und hatte aber eben dieses große Ziel und das wohl auch schon sehr, sehr früh und zwar ewige Berühmtheit. Ich weiß nicht, was eure Lebensziele so sind. Ja, genau. Aber er war auf jeden Fall, er wollte ganz hoch hinaus und über sein Leben hinaus auch noch bekannt werden. Wir wissen jetzt, das hat er geschafft. Er war auch durchaus sehr bekannt zu der Zeit, dass er so bekannt werden würde. Wobei er hat das wahrscheinlich schon sich gedacht.
Er wusste das, bestimmt, ja. Und da könnt ihr sehen, diese Arroganz war eigentlich die ganze Zeit genau sein Antrieb. Und wie er so gedacht hat, das kann man nachlesen im Codex Madrid. Das sind so seine Tagebücher quasi. Da hat er einfach alles aufgeschrieben, reingekritzelt, was er so gedacht hat und sich ausgedacht hat. Und das hat man irgendwann in Madrid wiedergefunden, deswegen heißt das Codex Madrid. Und also falls ihr unsere Spickzettel hier vielleicht später ja, irgendwie wiederfindet.
Wir lassen die hier mal liegen.
Es könnte sich lohnen, denn bei Leonardo kostet eine Seite mehrere Millionen Dollar.
Lohnt sich also mehr, als die Mona Lisa zu klauen, falls ihr mal irgendwie richtig knapp bei Kasse seid. Fanden wir auf jeden Fall ziemlich beeindruckend.
Ja, voll.
Er hat zum Beispiel auch mit links geschrieben und ich weiß nicht, wir können ja mal so eine kleine Umfrage machen. Ja. Wer ist denn hier Linkshänder?
Fünf Leute.
Ah ja, okay. Da kennt ihr wahrscheinlich die Pain, die er hatte, dass man immer, wenn man mit links schreibt, so die Tinte verwischt.
Der hatte ja auch keinen Kuli oder so.
Genau, immer mit Tinte Feder geschrieben, Tinte. Ganz ordentlich und hat deswegen dann von rechts nach links geschrieben, weil ihm das so wie die natürliche Art zu schreiben vorkam und damit er es eben nicht verwischt, konnte natürlich keiner lesen. Das kam ihm aber
gut
gelegen, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, die aber so in der Schule sitzen und nicht abschreiben lassen. Habe ich einmal neben einer gesessen, habe ich mich nie wieder nebengesetzt. Also so, das ist ja eine Unart. Ihm kam es aber gelegen, denn er wollte gar nicht, dass man bei ihm abschaut, weil er halt viele Geheimnisse hatte. Es war auch manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber der Kirche. Also er musste
aber
da sehr
nur
aufpassen.
Da standen ja auch so richtige, so Alltagssachen drin.
Genau, er hat da Sachen entworfen, wie zum Beispiel Flugobjekte, kommen wir später zu. Aber da steht auch manchmal eine Einkaufsliste auf diesem Codex Madrid. Da steht dann sowas wie noch besorgen, Pilze, Taschentücher, Brot. Tomaten, sowas. Ja. Genau, also er war einfach auch ein ganz normaler Mensch, der sich um die normalen alltäglichen Dinge kümmern musste.
Beruhigend, ne?
Finde ich auch sehr beruhigend. Ja. Also aus uns allen kann noch ein Leonardo-Nachfolger werden oder Nachfolgerin. Und in diesen Codex Madrid schauen wir auf jeden Fall heute noch ein paar Mal. Und da kann man so richtig in seine Gedankenwelt eintauchen.
Und ganz egal, was er gesehen hat, seine erste Frage war immer, warum ist das so? Also was er gerochen hat, gesehen hat, was auch immer. Und er wusste eben, also diese Frage stellen und die Lösung finden, das kann ich so hervorragend auch ohne Dateien.
Erkenntnis beginnt mit Empfindungen und Erfahrung und nicht mit dem Studium des Latein. Ich habe kein Latein und sage euch, Wissen beginnt mit Liebe. Die Natur muss uns leiten. Wer woanders sucht als in der Natur, verschwendet nur seine Zeit. Die Natur beginnt mit einer Ursache und am Ende steht dann die Erfahrung. Also beginne ich mit der Erfahrung und erforsche die Ursache.
Er klingt dann nicht mehr so arrogant, finde ich
auch. Sympathisch.
Oder wir gewöhnen uns an ihn.
Ja, wir haben gelernt, mit ihm umzugehen. Jedenfalls, er sagt jetzt, er hat die Natur beobachtet und das hat er auch wirklich getan. Er hat zum Beispiel Vögel beobachtet und wirklich so ganz extrem weit entfernte Sachen, aber auch ganz profane Sachen. Und zum Beispiel hat er beobachtet Hunde und wie diese Hunde gehen und wie die sich beschnüffeln und so weiter. Und da hat er dann festgestellt, dass die sich zum Beispiel ja immer am Hintern beschnüffeln. Und
machen sie immer noch?
Wird jeder von euch wissen, genau. Als ich das letzte Mal gecheckt habe, war das auf jeden Fall noch so. Das hat auch Leonardo beobachtet und hat dann daraus geschlossen, weil er hat halt immer gefragt, warum beschnüffeln die sich? Ich weiß nicht, ob sich das irgendwer schon mal so aktiv gefragt hat. Und hat sich das beantwortet mit, dass Hunde so ein bisschen diskriminierend sind gegenüber ärmeren Leuten und dass sie sozusagen daran erschnüffeln können, ob dieser Hund bei einer armen oder bei einer reichen Person aufwächst und sozusagen gutes oder schlechtes Futter bekommt. Und damit lag er gar nicht so falsch. Wir haben das mal nachgeguckt. Menschen haben 5 Millionen Geruchsrezeptoren und Hundenasen haben 220 Millionen. Das heißt, er wusste schon, dass die viel mehr erschnüffeln können als wir Menschen. Und sozusagen, das war so sein Wissenshorizont. Also er hat sich ganz profane, alltägliche Sachen gefragt, aber auch Sachen, wo man jetzt so im Alltag überhaupt nicht drauf kommen könnte. Und immer durch diese Beobachtung und die Frage, warum ist das so? Und deswegen hatte er eine besondere Berufsbezeichnung für sich, nämlich Philosoph. Wir verstehen das heute vielleicht ein bisschen anders. Er hat sich so verstanden wie jemand, der versuchen will, herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Und das hat er, glaube ich, ganz gut geschafft.
Vielleicht sollten wir uns alle einfach mal ab und zu diesen Spitznamen geben. Ich bin Philosoph.
Philosoph.
Ja. Und was war das für ein Typ? Also, wie war der gekleidet? Das war ein sehr schicker Mensch. Also, der kam sehr gut an, auch so in feinen Gesellschaften. Der hatte dann zum Beispiel so ein rosa Hemd an, mega teure Schuhe, so rote Ringe mit so Edelsteinen.
Sehr
schick. Hatte der noch?
Ein richtiger, so ein Fashion-Influencer war der.
Heute wäre er wahrscheinlich Influencer, genau. Er wird auch Dandy oder Fashionista genannt, so in der Literatur. Und der hat damit halt immer irgendwie Eindruck gemacht. Ich glaube, wenn der jetzt so hier reingekommen wäre, da hätten wir uns alle direkt nach dem umgedreht. Und er hat das aber vor allem ausgenutzt, nicht weil er so cool sein wollte oder weil er jetzt Leute influencen wollte mit seinem Style. Er wollte halt zu diesen mega schlauen Leuten sich setzen, dass er dann irgendwie beim Essen bei denen am Tisch landet und die ausquetschen kann. Weil er sich natürlich dachte, wo kriege ich jetzt meine Antworten auf das Warum, was ich mich die ganze Zeit frage. Ja, gehe ich mal zu den schlauen Leuten und schleiche mich da ein.
Finde ich auch auf jeden Fall ein ganz cooles Hobby, also sich so bei Leuten einzuschleichen. Ich weiß nicht, wann hat man das mal gemacht, wenn man vielleicht an eine Wohnung kommen wollte oder so jemanden kennenlernen wollte oder so. Jedenfalls, er hat das gemacht, um Wissen zu bekommen. Oder wann macht man das, um vielleicht eine Fahrgemeinschaft zu bekommen? Ne? Das ist so am Ende der Party, kann ich noch
aber
zu
das
euch?
Das ist vielleicht so ähnlich, ne? So wie man sich jetzt überlegt, wie muss mein Profilbild aussehen, hat er sich so, er musste das ja live machen.
Ja, genau. So war er auf jeden Fall drauf. Sein Vater erkennt auch relativ früh schon sein künstlerisches Talent und da folgt ein kleiner Umzug und zwar ziehen wir nach Florenz. Wir begeben uns mal in diese sehr wuselige Stadt. Er geht zu Andrea del Verrocchio, der ist ein Bildhauer, sehr, sehr bekannt in Florenz und bei dem geht er in die Ausbildung. Das ist so seine eigentlich einzige Ausbildung, die er bekommt. Da lernt er mit Holz zu arbeiten, zu zeichnen, zu malen, Teppiche zu knüpfen und verbringt 7 Jahre bei ihm und lebt da wie in so einer Art WG. Also als Teenager geht er dahin, aber Andrea Del Verrocchio ist so ein bisschen auch so ein Vaterersatz und das wie so eine Wohngemeinschaft eben. Und Florenz ist da wirklich so die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Also Familie Medici, diese Bankiersfamilie, hat da sehr großen Einfluss und die fördern sehr, sehr stark auch Künstler und Künstlerinnen. Und damals war es so, es gab 400 Künstlerwerkstätten. Das jetzt waren kommt. 6-mal so viele wie Metzgereien. Und ich habe das mal so
auf Köln
überschlagen. Jeder weiß ja, dass Köln, also dass Köln nicht entstanden ist etwa um den Dom oder so, sondern dass es eine Rewe-Filiale gab und dann kamen ganz viele andere Rewe-Filialen noch dazu und darum herum ist dann Köln entstanden. So sind 84 Rewe-Filialen entstanden und so ist dann sozusagen das Verhältnis, wenn wir uns vorstellen, 84 Rewe-Filialen, dann wären das 504 Künstlerwerkstätten allein in Köln, wenn man es jetzt nur auf den Rewe bezieht. Also es war unglaublich, es war eine Stadt, die wirklich gewebt hat vor Kunst, wo Leute hingeströmt sind, um sich Kunst anzugucken und da fällt er jetzt sozusagen so rein und kann sein Potenzial voll entfalten.
Ja, und das ist natürlich perfekt, weil er ist ja da, um berühmt zu werden. Also eigentlich überall, wo er ist, versucht er berühmt zu werden und er sieht da jetzt also seine Zukunft. Ne? Das könnte jetzt der Place to be sein. Problem ist so ein bisschen, auch wenn er sehr stylisch war, er ist auch so ein bisschen so ein Außenseiter, also so ein bisschen sonderbar, uneheliches Kind, alles ein bisschen tricky und deswegen ist er schon auch recht oft einsam. Und das wird natürlich jetzt in so einer Stadt verglichen mit der Toskana nicht unbedingt besser. Ja, also es ist einfach viel zu wuselig
ja,
dafür.
Ich verstehe ihn so ein bisschen, weil manchmal überfordert mich die Stadt auch und wir haben da auch ganz viel drüber geredet. Ne? Du hast erzählt, dass du manchmal, als du nach Köln gezogen bist, so das Fenster auf Kipp gemacht hast, um noch so ein bisschen was von der Außenwelt mitzubekommen,
ohne
aber nicht zu viel.
Genau.
Überall geht was, es sind überall Partys, man muss ständig unterwegs sein, es ist laut, es ist dreckig und er kommt ja aus der Natur. Also er ist so ganz liebevolle, zarte Landschaften.
Lass mal hier eine Abstimmung machen. Wer kommt jetzt heute aus der Stadt?
Okay.
Viele.
Das sind schon einige. Wer kommt denn vom Land? Also wer ist so eher unterwegs? Okay. Das sind eher weniger.
Good for you.
Ja, good for you, die vom Land kommen. Denn er hat die Leute in der Stadt als sehr boshaft empfunden und das stößt ihn sozusagen noch mehr
hartes
ab.
Wort. Du sagst das jetzt
sehr
so boshaft.
Es tut mir leid schon für alle.
Richtig.
Aber er ist so ein bisschen enttäuscht von der Stadt und da hat er so seine erste Krise und erlebt eben die Leute auf dem Land so ein bisschen ausgeglichener und naturverbundener und fühlt sich da eigentlich so ein bisschen wohler, aber er braucht die Stadt eben, um diese ewige Berühmtheit zu erlangen.
Genau.
Was bringt es, unbemerkt von der Erde zu verschwinden? Ein Mensch, der nicht berühmt wird, ist nicht mehr als Rauchschwaden im Wind oder Schaum auf hoher See. Ich will die Erinnerung an mich in den Köpfen der anderen bewahren.
Okay, ich drücke uns die Daumen, dass wir nicht alle nur Rauchschwaden bleiben. Aber ja, er sucht sich da jetzt natürlich einen Job, mit dem er berühmt werden kann. Und ehrlich gesagt sind das damals nicht unbedingt die Künstler, auch wenn es da einige Werkstätten gab. Aber wenn man so richtig was Fancyes machen wollte, dann musste man Ingenieur werden oder Architekt.
Wie heute eben die Influencer waren es damals,
ja.
Die Ingenieure. Das waren die Superstars, da wollte er hin und das erste Projekt lag direkt vor seiner Haustür.
Ganz kleines, der Dom.
Ein beschauliches Gebäude. Wir wissen natürlich, dass der einzig wahre Dom hier in Köln steht, aber wir sprechen nun mal jetzt einfach, wir sind in Italien.
Gar keine Konkurrenz, guck mal, der ist rund oben.
Null. Aber ein Element, was damals noch fehlte, also dieser Dom wurde vom Architekten Brunelleschi entworfen, ein Element, was damals noch fehlte, ist diese goldene Kugel, die gerade mal 2 Tonnen schwer war. Ganz leichtes also, Ding, was da oben drauf
die
musste.
Die sieht jetzt sehr klein aus. Sieht also wir meinen nicht diese Kuppel, sondern dieses goldene Pünktchen oben drauf. Aber es ist natürlich in echt
zwei
sehr
Tonnen.
Groß. Ja.
Und da sieht er sozusagen seine allererste Chance, bekannt zu werden und stürzt sich in seine erste richtige große Leidenschaft. Er entwirft Maschinen, um diese Kugel da hochzubringen und schafft das zusammen mit anderen Architekten und Ingenieuren. Und dann entwirft er eigentlich eine Maschine nach der nächsten. Also es ist wirklich wie so eine Fließbandarbeit ihm.
Ich finde das aber auch lustig so. Er sagt nicht so, ich design die Kugel, sondern nach dem Motto, kann ja jeder, ich bringe die da hoch.
Ja, genau. Er wollte es bis ganz oben schaffen. Und wir haben euch mal hier eine Maschine mitgebracht, wo ihr jetzt mal das erste Mal hier aktiviert wird. Ich sehe das schon.
Jetzt
ihr müsst jetzt mal hier ein bisschen gefordert werden. So, wir haben hier eine Maschine mitgebracht und ihr könnt
also
jetzt
O reicht jetzt nicht mehr. Ihr müsst jetzt sagen, was das sein könnte.
Ihr könnt gerne mal raten, was das ist.
Wir wissen es schon.
Ruft einfach mal rein.
Seilwende ist natürlich nicht so verkehrt. Das ist schon mal ganz gut.
Es ist ein Gefährt. Schaufelrad, nicht schlecht.
Ja, Boot.
Ja, genau. Er hat ein Tretboot entworfen mit dieser Maschine und hat sich sozusagen überlegt, dass es eine andere Möglichkeit geben muss zur Fortbewegung als Segel und Ruder und hat eben ein Tretboot entworfen. Ob das jemals gebaut wurde, ist nicht so ganz bekannt. Jedenfalls gibt es jetzt einige Nachbauten. Und diese Maschinenart oder verschiedenste Maschinen hat er dann
wirklich. Das war erst der Start.
Genau, hunderte von entworfen.
Ja, und vielleicht deswegen war es jetzt auch nicht so ganz einfach, weil, also zum Beispiel das Boot an sich hat er ja nicht so besonders gut gemalt. Also da fehlt irgendwie so dieses Ringsherum, ne? Und das ist aber Absicht. Also der hat manchmal einfach so 10 Zeichnungen zu einer Maschine dann gemacht, aus verschiedenen Perspektiven, damit man einfach sehen kann, was wichtig ist. Und damit es deswegen auch gut nachgebaut werden konnte. Und das hat auch gut geklappt. Also man konnte das noch Jahrhunderte später nachbauen, wer Lust hatte.
Auch gemacht teilweise.
Genau, das war so sein Alleinstellungsmerkmal. Und dann hat er sich natürlich gesagt, okay, ich mache diese Zeichnung wie kein anderer. Ich bin wirklich gut. Und ich bin besser als Brunelleschi. Also da hat er sich direkt mit den ganz Großen dann angelegt. Und er wagt jetzt was, wovon Menschen auch zu der Zeit schon immer geträumt haben. Schon immer wirklich.
Wirklich schon immer. Bisschen auch heute noch.
Ja, aber heute können wir es. Aber damals noch nicht. Und er möchte der Erste sein, der den Menschen das Fliegen beibringt. Und er fängt dann an, Vögel zu studieren.
Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende.
Das ist wirklich so eine seiner Besonderheiten. Er geht in die Natur und beobachtet. Das hat er ja am Anfang auch lautstark verkündet, dass er eben kein Latein braucht, sondern einfach nur die Natur und die Umgebung.
Und hier zum Fliegen ist er auch wirklich auserkoren.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Also, es gibt eine Story,
weird ist.
Ja, die ist so komisch auch vor allem, weil es ist irgendwie eine Kindheitserinnerung von ihm. Und man fragt sich so, warum erinnert er sich daran? Weil er war wohl noch ein Säugling. Also, naja.
Legende.
Genau. Und er soll angeblich, als er da lag, als Baby, kam ein Greifvogel runter und hat seine Schwanzfeder in seinen Mund gelegt. Und damit war natürlich klar, er wird den Menschen das Fliegen beibringen.
Ich finde, da können wir ihm ein ist klar. Er studiert dann die Vögel, er studiert aber auch die Luft und merkt sozusagen, so seine erste Erkenntnis ist, dass wenn man im Wasser die Arme auf und ab bewegt, bewegt man sich ja auch nach oben und stellt fest, dass dieser Flügelschlag, das sozusagen, das in der Luft genauso funktionieren muss, und studiert dann zum Beispiel auch Adlerflügel, also mit Federn, gegen Fledermausflügel und bleibt dann bei diesen Fledermausflügeln, also so dünne Häute spannt er dann auch in seine Maschinen und versucht, das Ganze zum Fliegen zu bringen. Es scheitert leider bei jedem Versuch. Er versucht auch so Schraubobjekte zu entwerfen, da gibt's wirklich jede Menge Maschinen. Aber er schafft es leider nicht, was vor allem daran liegt. Also er hatte schon die richtigen Ideen, aber er hat eben keinen mechanischen Antrieb. Und den haben wir natürlich heutzutage. Es lag an den anderen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Motoren. Später ist dann irgendwie sowas wie die Dampflok entwickelt worden, wo wir auch eine spannende Folge zu haben. Er kam da jedenfalls nicht so richtig voran. Aber er hat da wieder sozusagen zwei Sachen vereint, nämlich Natur und Technik. Und das war ihm eben sehr, sehr eigen. Und er
musste nicht heilig.
Genau.
Das würden ja einige nicht gerne hören.
Genau. Es war nämlich ein bisschen schwierig für ihn, weil die Kirche so ein bisschen hinter ihm her war und er sich ja aufgrund dieses Fliegens halt verstecken musste, weil der Himmel gehörte natürlich Gott und deswegen hat er das auch nicht so richtig publik machen können und sich vielleicht mit anderen austauschen können. Also es ist bei dieser kuriosen Idee geblieben, aber eine kuriose Idee haben wir noch für euch dabei.
Weil ihr so gut wart im Raten.
Genau.
Was ist das? Popcornmaschine? Ja, oh mein Gott, wie schlau sind die Leute hier.
Damit haben wir nicht gerechnet, als wir das so nachgestellt haben.
Hätte jemand Waschmaschine gesagt, falls ihr es nicht gehört habt hinten. Und das ist richtig. Also hinten, das ist jetzt so ein Wasserrad, damit dreht sich die Trommel. Hier vorne läuft das Wasser wieder raus. Und hier in der Ecke, vielleicht hat das auch jemand entdeckt, das ist so ein Ohr mit Schallwellen. Und er war damals mit einer der Ersten, das haben so zeitgleich mehrere Menschen rausgefunden, aber einer der Ersten, der verstanden hat, dass Schall eben in Wellenform sich überträgt und dass wir nicht jeden Schall hören können. Ultraschall zum Beispiel nicht. Und deswegen ist seine Idee, eine Ultraschallwaschmaschine zu bauen, die sich einfach so schnell dreht, dass wir sie nicht mehr hören.
Und deswegen auch dieser Mann, der daneben steht, der sagt, oh, ich traue meinen Ohren nicht, weil er es eben nicht hört. Also er hat seine Notizen schon so angefertigt, dass man wirklich wie so eine IKEA-Anleitung, also man konnte
oder ein Comic,
genau, so eine Mischung aus einer IKEA-Anleitung und einem Comic, man konnte ganz genau nachvollziehen, wie er sich das überlegt hat. Und das war, ja, der Entwurf einer ersten Waschmaschine. Also
nur schade, dass es halt keiner lesen konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr das entziffern könnt, aber das ist halt natürlich jetzt seine Geheimschrift, seine Spiegelschrift und das war ja genau sein Trick.
Genau, also wie ihr wieder seht, vom Fliegen also ganz hoch hinaus zu ganz alltäglichen Dingen. Und sein Ziel war immer so ein bisschen, das Leben für Menschen und Tiere zu erleichtern. Weil früher haben Menschen die Arbeit geleistet, dann irgendwann haben sie verschiedene Arbeiten gefunden, die Tiere ihnen abnehmen konnten. Und er war jetzt so der Erste, der versucht hat, das in Maschinen sozusagen, oder dass Maschinen das machen konnten. Und da eben auch die Waschmaschine.
Genau. Kommen wir aber mal zu nicht so solchen Skizzen, sondern richtig schönen Bildern von ihm. Mona Lisa, wer hat sie schon gesehen in echt?
Vielleicht sind Hälfte, schon einige. Ne? Ja, ich ja. Nicht, du schon, ne?
Ich schon, aber also das Louvre schätzt, dass die Leute ungefähr keine Minute vor dieser Mona Lisa stehen bleiben. Aber wenn ihr die gesehen habt, die ist halt auch sehr klein, ne? Irgendwie gefühlt. Besonders ist aber, also wir sind jetzt ja kein Kunstpodcast, aber so ein bisschen was zum Angeben dann mal das nächste Mal. Die guckt einen an. Und das ist total besonders, weil damals in der Zeit, in der Renaissance, haben eigentlich so Porträtzeichnungen von Frauen, die waren immer im Profil. Und er wollte aber gerne, dass man den Charakter der Menschen sieht und hat sie deswegen so gemalt, dass sie einen angucken. Und was auch besonders war, ganz am Anfang hat er nur mit so Silberstiften gemalt, da musste man mega genau malen können. Und er konnte das wirklich, dass er so Stiftauge, das war bei ihm eins. Also das ging so ineinander über. Er konnte da wirklich den mit dem Stift,
Fotografie
mit dem
Auge fassen. Ne? Also er hat das sozusagen eins zu eins so abzeichnen können.
Ja, und das war wirklich halt was mega Besonderes.
Mhm. Aber weil wir ja hier nicht über so Sachen sprechen wollen wie die Mona Lisa, sondern die Geschichten dahinter, haben wir da auch was ganz Spannendes zu gefunden. Und zwar hat er Mona Lisa ein ganz nettes Geschenk gemacht. Er war nämlich jemand, der sehr, sehr ungeduldig war und auch ungeduldig mit sich und sehr perfektionistisch. Ja. Also ihm waren seine Bilder nie gut genug, auch die Mona Lisa nicht. Die ist auch jahrelang mit ihm rumgereist als Bild und
ich frage mich, was der für einen Koffer hatte.
Ja,
was war so alles drin?
Ja, mit seinen ganzen rosa Hemden da auch noch. Und zum Beispiel Papst Paul X. hat mal über ihn gesagt, dieser Mann wird nie etwas vollbringen. Ich glaube, dieser Papst Paul X. war ein ungeduldiger Mensch.
Der hat ihn richtig gedisst.
Denn Leonardo da Vinci hat seine Bilder immer wieder übermalt und wollte sozusagen immer das Beste rausholen und es war ihm einfach nie gut genug. Er hat sich für die 4 Jahre, die Mona Lisa oder das vermeintliche Model Mona Lisa für ihn Modell gestanden hat, hat er sich aber auch erkenntlich gezeigt, denn Mona Lisa hatte einen besonderen, ja, sie mochte eine etwas
Vorliebe.
Besonders, eine Vorliebe. Und auch dafür hat er eine Maschine entworfen, zumindest so die Geschichte. Und auch da lassen wir euch nochmal raten, was einen so im Alltag bereichern kann.
Die sagen schon was. Eine Räuchermaschine?
Ja,
ja, also
schlecht.
Das ist,
wie bitte?
Nee, eine Abzugshaube, ja. Also
es ist ein Abzug eingebaut, genau.
Ja.
Was hast
du? Ja, Drehspieß.
Ja, genau.
Ist eigentlich ziemlich perfekt.
Ja.
Und irgendwas mit Bratkammer.
Lassen wir
vor.
Gelten, würde ich sagen. Ja. Das Ganze heißt Rauchhansel. Das hat natürlich jetzt keiner erraten. Es war ein Bratenwender, denn Mona Lisa mochte wohl sehr gerne braten und sie sollte damit erleichtert werden.
Der Legende nach.
Und es sollte sozusagen hier unten ein Braten draufgesteckt werden und je höher das Feuer brennt, desto höher wird diese Kette gezogen und desto schneller dreht sich der Braten auch, damit
er nicht verbrennt.
Verbrennt, genau. Ziemlich genial. Und das hat er zum Beispiel auch eben entworfen für seine Mona Lisa.
Ja. Also es ist quasi der erste Dönerspieß. Wenn ihr das nächste Mal euch einen Döner holt, dann denkt an Mona Lisa.
Denkt an Leonardo, denkt an Mona Lisa. Ja.
Aber wir müssen dazu sagen, es ist mega nett von ihm, aber es war jetzt kein Liebesbeweis oder so. Nicht, dass ihr da denkt, da lief was. Denn wahrscheinlich war Leonardo homosexuell.
Und das war ziemlich gefährlich für ihn und das ist so ein bisschen seine zweite Krise. Also einmal die Stadt, die ihn sehr belastet und dann eben, dass er wahrscheinlich homosexuell war. Mit 24 Jahren wird er angeklagt und zwar von einem anonymen Brief, der ihn zur Florentiner Sittenpolizei bringt. Und damals war es super gefährlich für homosexuelle Menschen, denn es drohte die Todesstrafe durch Verbrennen. Und da hätte ihm auch seine Berühmtheit nicht so viel genutzt. Und das macht ihn richtig verletzlich. Also er ist ja sowieso schon so ein bisschen
einsam.
Und natürlich ist sein Charakter auf der einen Seite, ich erschaffe hier Großes, auf der anderen Seite halt tiefste Unsicherheit mit allem, was er geschaffen hat, weil er natürlich auch zu der Zeit bei weitem nicht die Berühmtheit hatte, wie er sie heute hat. Und ihn verfolgen dann richtig so die Skandale. Mit 26 eröffnet er eine eigene Werkstatt, also eigentlich ein großer Step. Da kommt also noch eine Werkstatt dazu. Und einer seiner Schüler wird aber zum Beispiel wegen Verruchtheit angeklagt. Er hat auch nicht besonders viel Geld, weil er einfach irgendwie nicht so richtig ökonomisch ist. Es läuft nicht. Und er ist ja eben so perfektionistisch und ist nicht so ein Fließbandkünstler. Ja, und deswegen ist er,
zieht er um,
so ein bisschen. Und genau. Ich finde auch. Also wenn man so ein bisschen unsicher ist und sich nicht mehr so wohl fühlt, sollte man umziehen. Und das hat er auch gemacht.
Genau. Mit 30 geht's für ihn nach Mailand. Und das war jetzt, also das war jetzt eine ganz andere Stadt, das war jetzt nicht mehr so künstlerisch, nicht so feinsinnig, das war vielleicht auch noch so ein bisschen mehr mittelalterlich, aber ist nicht so schlimm, da diese neue Kultur, diese neuen Münzen, die es da gibt, er sieht da Hoffnung für sich und auch so die ganze Stimmung ist einfach anders.
Anderes also, Licht beschreibt er, also wirklich so, er nimmt so diesen Vibe der Stadt richtig auf.
Ja, und jetzt sucht er natürlich, es reicht jetzt nicht, er fühlt sich ein bisschen besser, aber er hat ja ein Ziel, er will berühmt werden. Und dann überlegt er, okay, jetzt haben ein paar Dinge schon nicht geklappt, so Kunst, Ingenieurswesen, naja. Aber dann suche ich mir ein neues Interesse und er fängt an, Waffen zu malen. Denn zu der Zeit war halt Krieg so eine Sache.
Mit Venedig auch.
Genau, der Herzog von Mailand war gerade im Krieg mit Venedig. Da wurde auf jeden Fall Geld reingebuttert und deswegen stieß er sich einfach der Sache an. Zeichnen kann er ja, kreativ ist er auch.
Und Maschinen war natürlich auch sein Interesse, ne?
Das genau.
Passte also richtig
1483
gut.
Schreibt er eine Bewerbung an diesen Herzog und er fängt an, da einfach Maschinen zu zeichnen. Obwohl, also er hat natürlich kreative Ideen, sowas wie so eine Glaskuppel, mit der man dann unter Wasser tauchen kann. Aber er fand das eigentlich nicht gut mit dem Krieg. Und er hat es richtig verachtet und hat deshalb seine Waffen nie veröffentlicht, weil er Angst hatte, dass jemand die missbraucht oder halt dafür
genau,
nutzt.
Also er hat das gemacht, weil eben da Geld drin war und weil er seiner Leidenschaft nachgehen konnte. Aber trotzdem war er immer so im Zwiespalt mit sich. Er hat da in Mailand aber nicht nur Waffen entwickelt, sondern zum Beispiel hat er die erste Müllabfuhr dort entwickelt. Denn er hat schon sehr früh erkannt, der Zusammenhang zwischen der Pest und Dreck und hat dann da so ein Abwassersystem mitentwickelt und eben Müllentsorgung. Und ja, das haben wir jetzt heute immer noch.
Und er hat auch immer aufgepasst, dass er sehr sauber ist. Ne?
Also genau.
Er war ein sehr reinlicher Mensch,
ja. Auf jeden Fall. Also das hat er auf jeden Fall erkannt. Parallel dazu zeichnet er weiter und es ist die Zeit der Renaissance. Man zeichnet nicht mehr nur Porträts, so wie die Mona Lisa, sondern man zeichnet ganze Körper. Und was da auch besonders ist, früher wurde der Körper so als menschliche Hülle der Seele gesehen und jetzt widmet man sich immer mehr so der Schönheit des Körpers. Also man zelebriert den Körper richtig und das tut er auch. Und er wäre ja nicht Leonardo, wenn er das einfach nur so zelebrieren würde wie alle anderen.
Nur schön reicht
genau.
nicht.
Nur schön reicht ihm nicht. Es muss naturgetreu sein und da widmet er sich seinem nächsten Interesse, der Anatomie, und dafür seziert er Leichen. Nicht nur menschliche Leichen, sondern auch Tierleichen.
Ja, weil das Ding ist natürlich auch, er ist ja jetzt kein Arzt und er hat dann so ein paar Kooperationen mit so Unis, wo er dann so ein Leichen von Kriminellen sezieren darf, aber geht halt auch nicht für immer, deswegen steigt er manchmal auf Tiere um.
Genau, und auch da wieder seine menschliche Seite, falls ihr das auch so ein bisschen eklig findet, die Vorstellung, dass er da so wochenalte Leichen aufgeschnitten hat, fand er auch richtig eklig.
Ja.
Ihm ist sogar richtig schlecht geworden, aber er wollte es halt genau wissen und deswegen hat er weitergemacht.
Und das, was er da sieht, überrascht ihn, weil es gab damals schon Darstellungen, so anatomische von den Griechen, aber das, was er jetzt da sieht, sieht ganz anders aus. Und er denkt sich so, okay, also das kann ich ja besser, klar. Und er macht es besser, er zeichnet es einfach selbst und alles neu und er ist damit der Erste, der zum Beispiel eine menschliche Wirbelsäule richtig malt, also mit der richtigen Anzahl an Wirbeln, der richtigen Krümmung. Und er macht es dann auch wirklich wie bei den Maschinen, also er lässt auch immer mal was weg, macht manchmal 10 Zeichnungen von der Wirbelsäule, damit man die aus verschiedenen Perspektiven sehen kann oder geschichtet oder so, und damit macht er was, was es wirklich bis dahin vorher noch nicht gab.
Und aus diesen Forschungen geht auch eine Sache hervor, nämlich Leonardo soll oder war angeblich Vegetarier, denn er stellt fest, dass sozusagen die Anatomie des Menschen sehr ähnlich ist zu der Anatomie von beispielsweise Pferden oder Hunden. Und dann denkt er sich halt, wie kann ich denn ein Lebewesen zu mir nehmen, essen, was so ähnlich aufgebaut ist wie der Mensch. Und er bringt da auch schon so ein bisschen in Zusammenhang, wie sozusagen die Evolution abgelaufen sein könnte, weil er eben feststellt, die haben auch eine Wirbelsäule und die haben auch Gedärme und da sozusagen schon so eine Verbindung zusammenbringt. Und eine Entdeckung, die er macht, die hätte, die hätte vielen Menschen das Leben retten können. Und zwar war das ein entzündeter Blinddarm, also dieser
Wurmfortsatz. Er ist der Erste, der einen Blinddarm sieht.
So. Genau, der den sieht und der das auch mit der sogenannten Seitenkrankheit in Zusammenhang bringt.
So hieß das damals.
Genau, wurde mit Rizinusöl behandelt, was überhaupt nichts gebracht hat. Und das entdeckt er eben, aber leider werden eben viele seiner Zeichnungen nicht veröffentlicht, weil er eben auch wieder Angst hat, dass die Kirche hinter ihm her ist, weil er sich nicht so richtig auch so zur Kirche bekennt. Also er ist irgendwie gläubig, aber kritisiert die Bibel auch und möchte das Ganze nicht veröffentlichen und deswegen bleibt es geheim.
Ja, und dann richtig bitter, nachdem er tot ist, ging seine Zeichnung auch erstmal verloren und deshalb wurde der erste Blinddarm dann operativ entfernt, erst 3 Jahrhunderte später. Das ist halt echt richtig schade.
Also richtig schade. Also einige Menschenleben, die da hätten gerettet werden können durch Leonardos Entdeckung.
Ja. Tja. Genau, aber es gibt eine Zeichnung von ihm, die ihr wahrscheinlich alle vielleicht sogar heute in eurer Tasche habt. Und zwar ist das der vitruvianische Mensch. Wir wollen gar nicht so viel über ihn reden. Da geht es auch darum, dass das also quasi schon fast geometrisch ist. Es geht da so um die perfekten Proportionen, goldenen Schnitt und so. Aber mega interessant ist halt, dass das wirklich auf jeder Krankenkassenkarte heute drauf ist. Ja, guckt ruhig mal nach. Wir haben echt mehrere gegoogelt.
Weil ich habe nämlich am Anfang so reagiert, nein Marie, das ist nicht auf jeder drauf. Dann sind wir wirklich jede durchgegangen. Und ihr könnt es mal checken. Ihr habt es sicherlich alle im Portemonnaie.
Oder halt auf dem italienischen 1-Euro-Stück, da ist der auch drauf. Wenn ihr den mal findet, schickt uns ein Bild.
Hätte er geahnt, dass irgendwann mal eine Zeichnung und eine Idee von ihm bei uns allen im Portemonnaie landen würde, also checkt das gerne mal, dann wäre er vielleicht
sich
so ein bisschen
echt nicht so einen Stress machen
müssen. Mit der ewigen Berühmtheit. Er hat es im Endeffekt erreicht, aber genau, ob er so ein wirklich glücklicher Mensch war, das können wir nur mutmaßen. Er war jedenfalls sehr perfektionistisch und viele seiner Zeichnungen wurden, wie gesagt, nie gebaut. Und eine Zeichnung, die später aber häufiger als Objekt gebaut wurde.
Auch zum Spaß.
Auch zum Spaß, aber die eigentlich nicht so richtig zum Spaß gedacht war, war die berühmte Leonardo-Brücke. Und diese Brücke wurde genutzt, das war auch so eins seiner Kriegsentwürfe, um schnell Flüsse zu überqueren oder so Gebiete, die nicht so gut zu Fuß zu überqueren waren.
Kann man vielleicht auch mal so für so ein Festival oder so gebrauchen.
Ja, stimmt, wenn es da matschig wird oder so, um schnell in die erste Reihe zu kommen. Ihr könnt, könnt da mal eure Erfahrungen mit uns teilen. Jedenfalls ist das Spannende an dieser Brücke, dass die durch die Reibung der Balken, stimmt, da haben wir auch eine Zeichnung dabei, durch die Reibung der Balken zusammenhält. Und das Besondere ist, dass da ein sogenannter Selbsthemmungsmechanismus entsteht. Das heißt, bei Belastung verfestigt sich die Brücke. Und ja, das wurde bei Kriegszeiten für Kriegszeiten sozusagen entworfen, aber wird jetzt teilweise in Schulklassen entworfen oder eben so als Geduldsspielchen.
Und das Schöne ist, auch heute Abend werden wir das bauen. So, es würde jetzt an dieser Stelle damit weitergehen, dass in 2 Teams eine Leonardo-Brücke aufgebaut wird. Also wir haben wirklich noch so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Auf dem Tisch wurden 2 Leonardo-Brücken gebaut aus so Holzlatten, weil das aber nicht so spannend ist, wenn man da jetzt nur hören kann und gar nichts sieht, ersparen wir euch das. Ihr könnt aber in unserem Video auf Instagram sehen, wie das denn im Original auf der Bühne ausgesehen hat.
Ihr könnt das auch selber nachbauen, also theoretisch mit allem, was länglich und rund ist oder länglich und flach, ist eigentlich egal, genau. Mit zum Beispiel trockenen Spaghettis oder so Macaronis oder mit Streichhölzern oder ihr sägt euch Holzstückchen zurecht. Wir packen euch auf jeden Fall auch nochmal eine Anleitung in die Shownotes und dann könnt ihr das Ganze auch gerne auf Zeit, also bei uns hatten sie 3 Minuten Zeit, um diese Leonardo-Brücke zu bauen, könnt ihr sie nachbauen.
Und wir würden uns natürlich sehr auch über Bilder davon freuen, ne? Also wenn ihr Erfolg habt, dann schickt uns gerne mal ein Beweisfoto.
Wir haben auch nach der Show von ein paar Leuten haben wir eine Leonardo-Brücke geschickt bekommen, die das zu Hause nachgebaut haben. Und das ist natürlich mega schön. Also vielen Dank dafür auch.
Und wir müssen sagen, das waren Kinder, also.
Ja, die das gebaut haben.
Genau.
Ne? Ja.
Keine Ausreden mehr, wenn ihr es nicht schafft.
Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns auch mal bei ein paar Leuten bedanken.
Unbedingt.
Einmal bedanken wir uns bei 190A und vor allem bei Harvey und Henrik, die diese Live-Show in der Wohngemeinschaft in Köln organisiert haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war so schön. Vielen Dank für euer Vertrauen.
Ja.
Wir sind gerne wieder dabei. Und dann bedanken wir uns, ich weiß, ihr ist das unangenehm, aber da musst du jetzt durch, Mara. Mara, danke, dass du das Logo für uns entworfen hast. Wir lieben es immer noch sehr. Dieses Grün gehört einfach zu uns irgendwie, ne?
Ja, und jetzt war es sogar auf einer Bühne, also.
Ja, und wir hatten Sticker gedruckt und es war ganz toll. Und danke für Madi, die das Intro eingesprochen hat, was wir auch immer noch sehr lieben.
Es haben mich auch ein paar Leute übrigens gefragt, wer von uns das eigentlich spricht. Das ist niemand von uns beiden.
Nee.
Gut, wenn wir das hier mal aufklären können.
Madeleine Sabel ist das, die die tollste Stimme hat, wie ich finde. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür. Es gibt noch viele andere Leute, denen wir danken müssten. Aber ich glaube, an der Stelle machen wir mal einen Punkt.
Nein, doch einen müssen wir, noch erwähnen. Und zwar Philipp Scheppmann, der den Leonardo zum Leben erweckt hat und uns diese Zitate von ihm eingesprochen hat.
Auch
das haben wir auch gar nicht aufgeklärt auf der Bühne. Deswegen gut, dass wir das hier nochmal nachholen.
Es war nicht tatsächlich Leonardo, um jetzt hier mal alle zu desillusionieren. Ja. Vielen, vielen Dank, Philipp.
Wir hoffen, euch hat diese ganz besondere Live-Folge gefallen zu Leonardo da Vinci. Und wir hören uns dann ja auf jeden Fall auch nächste Woche wieder in ganz gewohnter Form. Ihr Lieben, macht's gut, habt einen schönen Science-Samstag noch und wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.